Glaube verändert sich und das ist auch gut so. So habe ich das mal heute genannt. Glaube verändert sich und das ist auch gut so. Und es geht also um das Thema Glaubensentwicklung, ja, wie der Glaube so durch verschiedene Einflüsse die Form verändert vielleicht. Und wenn wir das Thema angucken, dann gibt es eine ganze Menge Fässer, die man anstechen kann. Und ich habe überlegt in der Vorbereitung, was machen wir alles auf und schaffen wir das alles auch auszutrinken? Und habe gesagt, wir machen es ganz einfach heute. Ich habe zwei Punkte mitgebracht. Keine weiteren Vorreden, das klären wir alles unten dann beim Kaffee oder so, falls ihr dann noch Dinge habt oder so. Es gibt da noch viel mehr zu sagen. Also ich möchte heute zwei Situationen skizzieren, wie oder wo der Glaube sich ändert. Zwei gegensätzliche Situationen. Und zwar die erste, die so in die Gemeinschaft der Glaubenden hineinzieht, also die uns da so reinzieht. Und die zweite, die uns so oft aus der bewährten Gemeinschaft rausziehen kann. Und beides sind Möglichkeiten, wie unser Glaube sich in einer guten Richtung ändert. Und ich meine heute, beides sind Wege, wie Jesus uns begegnen möchte und wie er in uns zum Vorschein kommen möchte. Die erste Situation, und ich lese einen Text vor aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 19. Da geht es um Paulus. Paulus ist unterwegs. Paulus hat gerade einen anderen Missionar kennengelernt, der auch von Jesus erzählt. Und der heißt Apollos und er reist sozusagen. Er reist durch das Landesinnere, Kleinasien, und wir steigen da einfach mal so ein. Also Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 7. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Gegenden im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Fragte er sie. Nein, antworteten sie. Wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, worauf seid ihr denn getauft worden? Erkundigte er sich. Und sie erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Es waren insgesamt 12 Männer. Also wir haben hier einen Bericht von einer echten Glaubenserfahrung für diese 12 Männer, aber auch für Paulus. Und diese Menschen, die sind unterwegs mit Gott, die sind gläubig, also die haben einen Gottesbezug und die haben irgendwie ein Gefühl davon, worauf es ankommt. Die sind da sozusagen auf einem Weg und lernen dann aber Jesus kennen und merken, aha, auf ihn kommt es an. Wir haben von Johannes gehört, also Johannes, der gesagt hat, wir müssen unser Leben ausrichten darauf, dass Gott wiederkommt. Und als Zeichen dieser Ausrichtung eine Taufe, so wie so ein Neubeginn, wie so eine Waschung. Und jetzt verstehen sie, es kommt auf Jesus an. Jesus ist derjenige, der dann gekommen ist sozusagen. Und auf diesen Namen müssen wir uns taufen lassen und wollen wir uns taufen lassen. Das sind also Menschen mit einem Gottesbewusstsein. Und ich möchte mal hier so diese erste Situation vorstellen. Vielleicht bist du so aufgewachsen, hattest immer ein Gottesbewusstsein, vielleicht bist du aber auch durch die Welt gegangen ohne ein Gottesbewusstsein, ohne Glauben. Und dann hört jemand die Botschaft von Jesus und ist getroffen, so ist es in Apostelgeschichte 2, da hat Petrus hält eine Predigt, eine Rede, erzählt von Jesus Christus und die Leute sind getroffen. Und dann ist ein Mensch getroffen und merkt, oh, ich bin gemeint. Und die Menschen nehmen dann die Nachricht an und dann lassen sie sich taufen als eine Antwort. Weil diese Nachricht, die sie gehört haben, sozusagen Jesus meint dich ganz persönlich und meint dein ganzes Leben, die verändert alles. Ja, wenn du vorher sagst, wie glaube ich? Ich glaube, dass ich so unterwegs bin und ich versuche einfach das Leben irgendwie zu gestalten. Und plötzlich merkst du, wow, da ist ein Gott, der ist an mir interessiert. das Leben hat eine Geborgenheit und hat einen Sinn. Und Jesus ist für mich da und möchte was mit meinem Lebensweg machen, mit meiner Schuld und mit meiner Scham und all dem. Da ändert sich ja alles, ja, wenn du diese Perspektive kriegst. Da ändert sich ja einfach alles. Und deswegen die Taufe als ein Symbol, hier beginnt was ganz Neues. Hier wird jemand sozusagen komplett abgewaschen oder hier wird jemand ins Grab gelegt, ins Wassergrab und rausgezogen, weil sich wirklich alles ändert. Also diese Menschen, von denen wir hier reden, und das ist so die erste große Glaubensveränderung, möchte ich mal sagen, ist von einem Kosmos ohne Gott oder vielleicht unbestimmt Gott zu einem Leben unter Jesus Christus. Und ich sage mal unter Jesus Christus, weil diese Menschen in dem Moment verstehen, Jesus ist nicht nur irgendein Mensch wie ich, sondern Jesus ist Gott. Jesus ist auch meine Errettung. Jesus ist ein Lebensschlüssel für mich. Ich habe einen Bericht gesehen, ein Interview mit Keith Green. Keith Green ist ein Liedermacher von, würde man jetzt sagen, alte Kirchenlieder, ich weiß es nicht. Er ist ein Erlöser, solche Lieder zum Beispiel, ganz einflussreich. Und er hat 78 ein Interview gegeben darüber, wie er zu Jesus gekommen ist. Und er war religiös ganz viel unterwegs, ne, hat auch viel ausprobiert, viele Substanzen und viele Religionen und hatte alle möglichen Gurus ausprobiert und hat gemerkt, alle ja, erkennen Jesus irgendwie an. Und Jesus sagt, aber ich bin der Weg. Und er sagt, na gut, dann lasse ich mich auf Jesus ein. Wenn alle ihn irgendwie anerkennen und er sagt, ich bin der Weg, dann lasse ich mich auf ihn ein. Und dann fängt er an zu beten, 73. Und 2 Jahre lang ist er so unterwegs mit Jesus als Guru. Und dann 2 Jahre später, 75, passiert was. Er beschreibt es so, er hat in den Himmel geblickt und hat gesagt, Jesus, du bist Gott. Und das ist was anderes als vorher, Jesus als Guru. Jesus, du bist Gott. Und in dem Moment hat es Klick gemacht. Und in dem Moment hat sein Leben sich wirklich auf den Kopf gestellt und hat ihm eine ganz neue Richtung gegeben. Diesen Jesus als Gott zu akzeptieren, hat diesen Unterschied gemacht. Und dann hat er sich taufen lassen und hat etwas empfangen, das nennt er die Taufe im Heiligen Geist. Also da passiert was mit einer geistlichen Kraft. Da passiert eine Glaubensveränderung, wo eine geistliche Kraft in den Glauben reinkommt. Und er sagt, wie habe ich das gemerkt? Wie habe ich diese geistliche Kraft gemerkt? Er sagt, Jesus hat mich verändert. Und das war das größte Wunder, was ich erleben konnte. Er hat mich verändert. Und vielleicht hast du sowas selber erlebt in deinem Leben. Vielleicht kennst du auch Zeugnisse von Menschen, die das erlebt haben, die beschreiben, wie in diesem Moment des Glaubens, des Akzeptierens, Jesus ist Gott, wie plötzlich was ganz Neues beginnt. Ja, Menschen beschreiben eine ganz große Erleichterung oder einen ganz tiefen Frieden, eine unbeschreibliche Freude. So, wir haben gerade gehört, eine erste Liebe, so eine ganz eindrückliche Erfahrung, wo Menschen anfangen zu sehen und sagen, jetzt kann ich sehen, jetzt sehe ich Menschen anders, ich sehe Umstände anders, ich sehe meine Umwelt anders. Wir haben das hier auch in diesem Text in der Apostelgeschichte, die Verse 5 bis 7. Sobald sie das hörten, also sie haben das gehört, ließen sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen, also sie treffen diese Entscheidung und man sieht, sie haben eine Offenheit. Und mit dieser Offenheit gehen sie in das Gebet, was Paulus spricht. Paulus legt ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist und fangen in anderen Sprachen an zu reden. Das ist so eine, in der Apostelgeschichte ist es ein Beweis, dass das, was hier passiert, in Gottes Sinne ist. Das ist sozusagen sowas wie eine Besiegelung, ja? Dass sie ist ein Glaube, den Gott besiegelt, also dass sie diese Kraftwirkung an sich feststellen. Und es ging hier um Jünger, die schon geglaubt haben, also die schon Glauben hatten. Das heißt, Menschen, die mit Gott irgendwie unterwegs sind, aber die noch nicht so mit dieser Kraft im Leben, mit Jesus als Lebensschlüssel unterwegs sind. Und ich musste an etwas denken, was ich in den vergangenen Wochen so gehört habe und ein bisschen verfolgt habe. Wir bewegen uns mal gedanklich nach Nordamerika, USA, Kentucky, Bible Belt, also eine christlich vorgeprägte Landschaft vielleicht. Asbury, eine Kleinstadt mit einer christlichen Universität, mit einem ganz normalen christlichen Leben. Also es gibt so ein paar Gottesdienste und so, es gibt ganz normale Studenten, die interessieren sich mal mehr für die Gottesdienste, mal weniger. Die sitzen da und spielen an den Handys und so weiter, ganz normal alles. Ne? Und dann passiert was am 8. Februar diesen Jahres, da ist ein Gottesdienst. Und es gibt anscheinend dort Studenten, die haben eine Offenheit für Gott und wollen von ihm gesegnet werden. Und nach der Predigt wird ein gewisser ein Lobpreisteil gemacht und dann ist der Gottesdienst zu Ende und eigentlich sollen die alle wieder zurückgehen in ihre Veranstaltung und so, aber die gehen nicht und der Gottesdienst hört nicht auf. Vielleicht hat es der eine oder andere verfolgt oder gehört, die machen einfach weiter. Sie haben einen großen Hunger, eine große Sehnsucht danach, dass aus diesem Wissen von Gott oder diesem Leben, Jesus kennen wir, dass da eine echte Erfahrung draus wird, was dann den Alltag verändert. Und sie hören nicht auf, Lobpreis zu machen und zu singen. Und es geht für eine Stunde länger und für 2 Stunden und für 4 Stunden. Es geht bis zum Abend und sie sind irgendwann runter bei 19 Leuten. Und dann sind sie plötzlich viel, viel mehr. Und es geht durch die ganze Nacht. Und dann geht es über den nächsten Tag und die nächste Nacht. Und es geht über 2 Tage und 4 Tage und es geht über eine Woche. Und sie hören nicht auf, dort zu singen, zu beten, die Predigten zu hören, also die Gottesdienste, die dann auch da stattfinden, also auch wieder die Botschaften zu hören. Und es fängt an, dass Menschen davon Wind bekommen und dahin reisen und sich das angucken und mitkriegen, was ist denn hier los? Und ich habe eine Übertragung gesehen, eine Live-Übertragung. Das waren keine bombastischen Lobpreisfeste, es war keine Lichtshow. Es waren einfach nur Leute, die Sehnsucht hatten nach der Nähe Gottes und diese Offenheit für sich ausgedrückt haben. Und das ganze Ding geht 2 Wochen. Nach gut 2 Wochen, da ist dann sozusagen so weit, wo sie sagen, es sind zehntausende Leute gekommen aus ganz USA. Diese Bewegung hat Wellen geschlagen in den letzten Wochen an anderen Colleges, an anderen Universitäten sind ähnliche Dinge passiert. Und sie sagen, okay, jetzt ist das hier beendet, das bewegt sich jetzt in andere Orte. Also sozusagen sie nennt es ein Outpouring, also ein Ausgießen des Geistes, wo anscheinend eine Sehnsucht da war und Gott, ohne dass hier mit viel rumgeschrien wurde oder mit aller Macht gebetet wurde, sondern einfach eine Sehnsucht da war, eine Offenheit und der Wille, nicht aufzuhören, sondern in der Gegenwart Jesu zu verweilen. Und Gott hat darauf geantwortet, indem er seinen Geist ausgegossen hat und dort was ganz, ganz Besonderes, eine ganz besondere Erfahrung geschenkt hat. Und was man dann Menschen sagen hört, die dort sind oder dort waren, dass es einen ganz großen Geist der Liebe gab, also eine ganz einfache Liebe, die dort zwischen den Menschen zu spüren war. Diese Lobpreis, diese Anbetung, die schwappt sozusagen aus der Kapelle hinaus in den Hof, in die auf die Wiesen dort rundherum. Es ist ein Geist der Anbetung da, es ist auch ein Geist der Reue da, also Menschen richten ihr Leben tatsächlich neu aus und lassen Dinge los, die sie belasten. Es ist ein Geist der Heilung da, also innere Heilung, äußere Heilung, Erneuerung. Diese Wellen gehen sozusagen durchs Land. Ja, und jetzt Februar, 23. Februar ist dann erstmal dort Ende, in Anführungsstrichen, also sie sagen, wir beenden nicht, was wir nicht angefangen haben, sondern Gott tut das jetzt an anderen Orten. Und es ist eine spannende Erfahrung und jetzt ist es zu Ende und man könnte sich dann fragen, was ist denn jetzt? Jetzt geht es da wieder ganz normal weiter. Und was ist denn eigentlich, wenn so eine religiöse Erfahrung, wie die Männer hier in dem Text gemacht haben, wenn die dann zu Ende ist und die das vielleicht nur einmal erlebt haben? Und so eine Erfahrung ist echt, auch wenn sie endet, ist sie natürlich echt. Und vielleicht hast du mal so eine Erfahrung gemacht oder hast du eine Zeit der ersten Liebe im Glauben, einer großen Begeisterung und das ist jetzt nicht mehr so. Und du fragst dich vielleicht, war das denn damals echt? War das einfach nur die erste Verliebtheit? oder so. Und der Heilige Geist, der tut in uns etwas, was auf jeden Fall echt ist. Diese Erfahrungen sind echt und sie sind wirklich und sie sind wertvoll. Ich musste an einen Text denken aus Lukas 9, Lukas Evangelium. Das ist ein Text, der heute in vielen Kirchen auch besprochen wird. Da geht es um die Transfiguration Jesu oder auch die Verklärung. Also, was soll das heißen? Jesus geht mit drei Jüngern auf einen Berg und diese Jünger bekommen eine unsichtbare Wirklichkeit gezeigt. Es wird beschrieben, wie Jesus verhüllt wird und überkleidet wird mit Licht und sie sehen sozusagen eine geistliche Wirklichkeit. Sie sehen, wie er strahlt und wie er in der Gegenwart von Glaubenspersonen aus der Geschichte Israels, aus der Geschichte der Bibel, wie er da irgendwie mit denen redet. Also sie bekommen so eine Einsicht in was ganz, ganz Großartiges. Und Petrus, der sagt dann, hier komm, wir bauen Hütten. Wir wollen, dass das weitergeht. Wir bauen hier oben Zelte und dann kann das so weitergehen und bleiben, hier oben auf dem Berg. Und Jesus sagt nein, Gott sagt nein, ihr sollt auf meinen Sohn hören. Und dann gehen sie wieder den Berg runter und die geistliche Erfahrung ist vorbei. Und ein paar Wochen später oder eine gewisse Zeit später steht Petrus da und verrät Jesus. Und man kann sich fragen, war das denn überhaupt echt? Man fragt sich das vielleicht, das, was ich da erlebt habe, habe ich das nur geträumt? Nein, so eine geistliche Erfahrung ist echt. Auch wenn unser Alltag wiederkommt und auch wenn unser Herz immer wieder dann einen Weg zu gehen hat und diese Dinge nachzuvollziehen hat. Es sind eben, der Geist, der macht einen Unterschied. Das, was wir dort erleben, das macht einen Unterschied. Es sind nicht nur Erinnerungen, die wir haben. Und das, was die Menschen hier in Asbury erlebt haben, was die Menschen hier in Ephesus erlebt haben, was die Jünger auf dem Berg der Verklärung erlebt haben, das ist ein Glaube, wo die Kraft deutlich wird. Und es ist auch das, was wir uns immer wieder mal wünschen, dass wir heute ins Gebet gehen und segnen lassen und dass wir was von der Kraft mitbekommen, die Jesus uns schenkt, die der Heilige Geist in unserem Leben, in unser Leben reinlegen möchte. Und Klaus Douglas, ein evangelischer Pfarrer, der beschreibt das Leben mit des Christsein mit dem Heiligen Geist so. Er sagt, du kannst auch ohne diesen Heiligen Geist, ohne damit gefüllt sein, ja, also auch ohne den Heiligen Geist kommst du in den Himmel. Weil wir haben ja gehört, es gibt Gläubigsein ohne sozusagen das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Auch ohne den Heiligen Geist kommst du in den Himmel, aber du veränderst nicht die Erde. Und er sagt, der Heilige Geist, das ist in unserem Christsein, so wie das Benzin in einem Porsche. Ne? Also ein Porsche ist schön und wir sind alle sehr umweltbewusst und deswegen schieben wir ihn vielleicht. Es gibt Menschen, die schieben den Porsche sozusagen, aber dafür ist er nicht gemacht. Und Christsein ohne den Heiligen Geist ist wie ein Porsche, den man nur schiebt, sozusagen. Der Heilige Geist, der will diese Begleitung im Alltag sein, die meinen Glauben real macht. Ja, und der Heilige Geist, der möchte uns im Alltag begleiten und uns Kraft geben und uns Impulse geben und zu uns sprechen. Und auch das, diese Sehnsucht danach, nach dieser Begleitung durch den Heiligen Geist, die können wir heute im Gebet aussprechen. Also das ist die erste Situation, die ich jetzt wortreich erklärt habe. Die zweite machen wir gleich ein bisschen kürzer. Es geht um eine große Veränderung, um eine große Verwandlung im Glauben, also um so diesen Schritt von ich lebe so mein Leben, so wie ich denke und es gut ist und es hinkriege, hinzu, ich bewege mich in einen Kontext, wo Gott lebendig ist und mich umgibt und mir eine Richtung gibt und wo ich eine Begegnung mit Jesus habe, der zum Herrn meines Lebens wird und wo der Heilige Geist eine Kraft in mir ist, die mal mehr, mal weniger vielleicht, aber die, nach der ich hören kann und nach der ich suchen kann und die mich begleiten möchte. Also das ist die erste Erfahrung. Sowas wie eine religiöse Erfahrung, das ist was, was uns emotional anspricht. Ja? Das ist was wir vor allen Dingen im Herzen und in der Seele spüren. Und nicht was wir jetzt so mit dem Kopf einfach nur erledigen und dann haben wir das, sondern das ist eine große Erfahrung des Herzens. Das ist diese erste Situation, erste große Veränderung. Ich nehme an, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben für mich ist. Und dann passiert ganz viel. Dann komme ich auch in diese Gemeinschaft hinein von denen, die hier auch sitzen oder die das auch bekennen. Und jetzt kommt die zweite Situation. Ihr wisst wahrscheinlich, dass Jesus immer wieder im Konflikt war mit den Leuten um ihn herum, mit Synagogenleitungen zum Beispiel, mit Führern des Volkes, mit religiösen Führern. Jesus war immer wieder im Konflikt damit. Auch mit seiner Familie war er im Konflikt. Mit dem, was Familie überhaupt bedeutet, also eigentlich mit traditionellen Werten. Er war mit der Gesellschaft im Konflikt und auch mit Glaubenssätzen. Also kleines Beispiel, Matthäus 15, da wird er kritisiert, dass seine Jünger die Hygiene, die Reinigungsgesetze, nicht Hygiene, Entschuldigung, die religiösen Reinigungsgesetze nicht befolgen. Und da geht er dann in Konflikt dazu und sagt, das hier ist eine Überlieferung und ihr versteht das falsch. Ihr beachtet eure Überlieferung mehr, also das sind sozusagen die Dinge, wie das Gesetz ausgelegt wurde. Ihr beachtet das mehr als das, was Gott wirklich will. Er geht also in diesen Konflikt. Und in diesen Konflikten, die Jesus hat, da geht es um alles Mögliche. Es geht um Auslegungsfragen der Bibel, es geht ums Gottesbild, es geht um Ethik, es geht um Barmherzigkeit, es geht um Lebensstil, es geht um Hoffnung. Und Jesus diskutiert mit den Leuten und er streitet und er schimpft mit ihnen und er randaliert im Tempel. Und das sind alles Sachen, die ihn sozusagen außerhalb dieser festen, heiligen, heile Weltgemeinschaft stellen, ja, die machen ihn ein bisschen zu einem Außenseiter, zu einem Extremist vielleicht, zu einem ganz schwierigen Typen. Es ist also eine Abgrenzungsbewegung und er ist dabei, den Kern dessen, was er von Gott weiß, den Kern des Glaubens zu unterscheiden von dem, was ja vielleicht so Stuck und Deko ist, also das, was Menschen so dazu getan haben. Und diese Abgrenzungsbewegung, die gibt es auch bei uns in unserem Glauben. Und es kann uns zutiefst erschüttern, wenn wir das vielleicht zum ersten Mal angehen. Jesus macht das mit einer anderen Autorität, aber auch wir gehen durch unser Leben und haben dann vielleicht mal so eine Bewegung, wo wir merken, ich nehme die Dinge auseinander und ich begreife plötzlich, das ist ja hier vielleicht gar nicht Gottes Wille, was mir hier weitergegeben worden ist. Ich packe es weg oder sowas. Man nennt das heute eine Dekonstruktion. Also ich dekonstruiere, was mir da mitgegeben worden ist. Ich schaue meinen Glauben an und frage mich, woher kommt denn das alles? Was davon ist eigentlich biblisch? Was ist davon wirklich Gott? Was ist davon gut? Und was ist eigentlich ein Glaubenssatz, den ich gar nicht bei Gott oder in dem, was gut ist, wiederfinde? Wie kann man das verstehen, was ich glaube? Und wofür kann ich wirklich stehen? Menschen dekonstruieren und sagen, ja, ist das, was wir hier machen mit Gemeinde oder mit Kirche, ist da nicht ganz viel einfach nur Deko? Wo ist das Kernanliegen? Wo ist das Reich Gottes? Wo erlebe ich wirklich Gott? Wo erlebe ich Verbundenheit? Oder mit dem Satz gesagt, ja, ist das Gott oder kann das weg? Ne? Das ist so eine Frage, die solche Menschen bewegt. Ist das Gott oder kann das weg? Und diese Menschen, die so eine Reise, so eine innere Dekonstruktion machen, sind für Gemeinden oft unbequem, sind Zweifler, sind Kritiker, manchmal Unzufriedene. Vielleicht oft fühlen sie sich auf einem einsameren Weg, weil sie so die heile Welt in Frage stellen und manchmal merken, das ist nicht gewünscht. Die Chance bei einer Dekonstruktion, also bei diesem Weg mit Jesus zu gucken, was ist eigentlich Kernanliegen, die Chance ist, ich kann herausfinden, was meine ureigenste Berufung durch Gott ist, also meine Glaubensberufung. Ja? Ich kann mal weglegen, was habe ich alles gegeben bekommen von Menschen und kann sagen, was möchtest du Gott eigentlich und wo finde ich dich wirklich? Die Chance ist, dass ich so Wege des Glaubens finde und des Denkens, die mir wirklich einleuchten und mich satt machen. Vielleicht sitzt ja jemand hier oder sitzt in einer großen Kirche und hört einmal den Lobpreis und sagt, das spricht mich überhaupt nicht an. Das macht mich überhaupt nicht satt. Und dann ist er mal bei TC oder bei einer anderen Art von Frömmigkeit und merkt so, bei einer anderen Tradition und merkt so, hier ist was, was mich ganz doll satt macht. Hier ist was, wonach ich immer gesucht habe. Und dazu muss man aber erstmal bestimmte Dinge weglegen. Menschen treten aus Landeskirchen aus, weil sie sagen, das sagt mir überhaupt gar nichts mehr alles hier, dieses so. Und kommen dann meinetwegen in eine Freikirche und sagen, boah, hier kann ich aufatmen, hier ist was, was mich satt macht. Also diese Dekonstruktionsbewegung gibt es in verschiedenen Richtungen. Und ich glaube, dass die Triebkraft davon, und dann ist es auch wirklich gut, die Sehnsucht nach Wahrheit und nach Wirklichkeit ist. Also wenn jemand sich fragt, was ist denn wirklich an meinem Glauben dran? Was ist denn wirklich an unserem Glauben dran? Weil wenn wir bei der Wirklichkeit ankommen, dann ist es immer gut. Dann kommen wir nämlich auch bei Gott an. Das ist meine Überzeugung. Und die Leute, die so einen Weg gehen, die brauchen wir, und auch in Gemeinde, wenn du so einen Weg gehst, das sind Propheten. Propheten waren Leute, die immer das Establishment angefragt haben und die religiösen Formen angefragt haben und kritisiert haben. Das sind Gottfinder. Die finden Gott da, wo sie ihn sonst niemand finden, wo ihn sonst niemand findet. Das sind Reformer oder Reformatoren, die sagen, nein, das, was wir hier machen, ist nicht Gott. Das sind Kirchengründer, das sind auch Poeten. Das sind weise Menschen. Und die Chance ist in dieser Bewegung, dass Gott in dir und in mir eben etwas auf eine Art und Weise herauskommt, die er nur in dir ausleben möchte. Sozusagen, was hat Gott in dich hineingelegt? Was wirklich von dir kommt, was er in dir ausleben möchte? Ich möchte noch kurz sagen, was die Gefahr ist bei dieser Dekonstruktion. Natürlich gibt es auch eine Gefahr und auch bei dem anderen. Reden wir erstmal über die Gefahr bei der Begegnung nach Gott. Begegnung nach Gott ist nie eine Gefahr, aber wenn es jetzt darum geht, ich möchte dieses religiöse Erlebnis haben, ich möchte dieses besondere Gefühl haben. Entschuldigung, ich habe mich gerade hier ein bisschen verlesen. Wir reden über die Gefahr bei der Dekonstruktion. Wir bleiben erstmal noch mal einen kleinen Moment. Wenn ich in der Dekonstruktion bin und ich vergesse, dass diese Begegnung mit Gott, der nämlich größer ist als ich, für mich nötig ist und für meine Seele nötig ist, wenn ich das vergesse, dann dekonstruiere ich und nehme alles auseinander und am Ende liegt alles in Einzelteilen vor mir und ich habe nichts mehr in der Hand. Und ich kann ja auch alles einzeln erklären. Ich kann ja sagen, das ist psychologisch und das ist neurologisch und das ist was weiß ich was. Und dann liegt es alles in Einzelteilen da. Und ich habe den Eindruck, ich habe überhaupt gar keinen Glauben mehr. Und ich habe das erlebt, selber an mir, ich habe es an anderen erlebt. Das ist besonders auch eine Gefahr im Studium, weil man da so drauf konzentriert ist, die Entstehung und die Gründe und die Zusammensetzung von Glauben und von Bibel und von allem zu verstehen. Man nimmt die Dinge auseinander und hat vielleicht zu wenig Zeit oder zu wenig Energie darauf verwandt, zu sagen, was braucht meine Seele? Wonach sehnt sich meine Seele? Ich gehe in die Begegnung mit Gott, der größer ist. Und die Dekonstruktivisten, die sozusagen alles auseinandernehmen und sagen, das ist alles, was zählt, die ganzen Einzelteile, die vergessen eine Sache. Nämlich, dass das Ganze des Glaubens und unserer Gemeinschaft mehr ist als die Einzelteile, als die Summe der Einzelteile. Wenn wir hier zusammen sind, natürlich ist da manches an Psychologie dabei und vielleicht überträgt der eine oder andere was auf Gott, was er eben gerade eben so braucht und vielleicht sind viele menschliche Bedürfnisse und Motivationen dabei. Aber wenn wir hier zusammen sind und Anbetung machen, dann kommt etwas hinein, was mehr ist als diese Einzelteile und das ist die Gnade Gottes, die er schenkt, die Begegnung, die er tatsächlich schenkt. Und das kann man nicht erkennen, wenn man die Einzelteile auseinandernimmt. Das kann man nur in der Begegnung mit Gott und mit anderen erleben. Jesus ist ja auch nicht nur auf Distanz gegangen mit dem Establishment und mit der Führung, sondern er ist immer in der Nähe von Menschen gewesen, immer in die Nähe von Menschen gegangen und immer in der Nähe von Gott geblieben. Und umgekehrt bei der religiösen Erfahrung, wenn diese religiöse Erfahrung, also unser Erlebnis meinetwegen im Lobpreis oder was auch immer wir da haben, nicht geprüft wird, am Leben, also sich nicht prüfen muss, am Alltag, an der Schrift, die wir haben und an der Vernunft, Wenn sich das nicht irgendwie prüfen lässt, dann kann da so ein erlebnissüchtiger Glaube draus werden, wo es immer nur darum geht, was fühle ich, was fühle ich, ich will wieder was fühlen, ich will wieder was erleben. Dann kann das auch, was wir miteinander machen, so eine Art gegenseitige Bestätigung sein. Also immer so eine gegenseitige Bestätigung und die Welt wird vergessen. Und so ist es auch bei Jesus, er bleibt nicht in dem schönen geistlichen Moment, den er erlebt mit seinem Vater, sondern er geht wieder rein in die Prüfung am Leben und die wird bei ihm absolut real. Und das, woraus er lebt, die Kraft im Heiligen Geist und die Beziehung zu Gott, wird für ihn absolut auf den Prüfstand gestellt, weil er in diesen Weg reingeht, weil er ans Kreuz geht. Das ist also kein heile Weltglaube, seine Erlebnisse, die er hat mit Gott, die werden dann nicht zu einem heile Welt glauben. Also, das heißt für uns und heute, ich lade dich und mich ein zu beidem. Den kleinen Wechsel, ja, die Erfahrung zu suchen und mich zu öffnen, auch wenn ich eigentlich ein kritischer Geist bin und mit Fragen rumlaufe, mich hier hinzusetzen und mich zu öffnen und zu sagen, Gott, du weißt, was mein Herz braucht. Berühre mich, verändere mich. Ja, und dann aber auch wieder zu gehen und zu gucken, Gott, was willst du mir eigentlich auf meinen Weg weitergeben? Und hier sind meine Fragen. Und diese Fragen auch ernst zu nehmen und sie nicht runterzuschlucken. Sich auf den Weg zu machen mit anderen. Und so wird der Glaube verändert und so gewinnt der Glaube immer mehr Gestalt, wenn wir das eine nicht vergessen und das andere nicht lassen. Also das gibt diesen kleinen Wechsel vielleicht in unserem Glaubensleben. Es gibt aber auch das im ganz großen Stil und davon haben wir heute geredet. Und vielleicht ist das heute dran bei dir, vielleicht ist es mal dran bei dem einen oder anderen, mal ganz grundsätzlich anzunehmen, ja, Jesus Christus ist mein Gott. Er ist mein Weg, er ist der Weg und das Leben und die Wahrheit für mich. Und zu sagen, ich will mehr von dir, Gott, und ich stelle mich jetzt hier hin und ich möchte von dir erfüllt werden. Und dann eben auch zu sagen, Gott, hilf mir zu unterscheiden und in meinen Glauben von dem zu befreien, was mich nicht zu dir führt. Also das ist diese Dekonstruktion, aber mit Jesus zusammen. Hilf mir zu unterscheiden von dem, mich zu befreien, was nicht zu dir führt und was gar nicht von dir kommt, Gott. Nimm meine Fragen an und führe mich auf diesem Weg. Und es geht in beiden darum, dass Jesus uns mehr ausfüllt. Es ist nicht das eine Jesus, die Erfahrung Jesus und das andere nur wir. Es geht in beiden darum, dass wir zu einem Glauben kommen, der Wirklichkeit und Jesus entspricht und wo Jesus mehr sichtbar werden kann und Gestalt gewinnt in uns. Jesus ähnlicher werden. Richard Rohr, und damit schließe ich, hat mal geschrieben, wenn sie nicht bereit sind, sich zu ändern, suchen sie nicht nach Gott. Klingt vielleicht hart, aber das ist ein Geheimnis. Wenn wir uns Gott nähern, wenn wir uns auf diesen Weg begeben, dann werden wir mit ihm wachsen. Und da haben wir heute die Gelegenheit dazu, dass wir uns hinstellen und sagen, Gott, berühre mich. Gott, nimm meine Fragen an. Gott, segne mich. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, ich nehme dich an als Herrn. Heute ist hier eine Gelegenheit im Gebet, im Lobpreis. Wir werden gleich hier Teams haben, hier vorne, in der Ecke, auch oben. Und stellt euch einfach hin, ergreift die Gelegenheit. Wir müssen nicht 2 Wochen hier sein. Wir können, vielleicht werden wir es mal. Aber ergreift die Gelegenheit, dass wir jetzt hier Gott gegenwärtig haben und dass wir uns ihm gegenüber öffnen können. Und vielleicht bleibst du einfach sitzen und singst die Lieder mit oder lässt dich berühren von Gott in der Frage, die du gerade hast. Jetzt ist die Zeit dafür. Danke dafür, dass ihr uns leitet, dass ihr uns in diese Zeit leitet. Danke an die Gebetsteams, die sich jetzt hier gleich hinstellen. Und jetzt dürfen wir diese Zeit ganz in Ruhe und ganz bewusst in Anspruch nehmen, wo Gott an uns etwas Gutes tun will.